Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Ein besonderer Tag war das heute in Melbourne und mit der Nachrichtenlage auch außerhalb von Melbournes. Wir haben 8 Viertelfinalisten ermittelt bekommen heute, 4 Viertelfinalistinnen und 4 Viertelfinalistinnen. Alexander Zverev ist noch dabei, Angelique Kerber ist ausgeschieden, Dominic Thiem ist auch noch mit dabei. Herzlich willkommen zu unserem 8. Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Das war, wir sind heute alle aufgewacht zu der Nachricht, dass Kobe Bryant gestorben ist. Bei einem Hubschrauberabsturz ist er ums Leben gekommen, diverse weitere Personen, unter anderem auch seine Tochter. Das hat die Sportwelt schon in ihren Grundfesten erschüttert.
Ja, wer uns hört, weiß, ich bin jetzt kein großer Basketball-Experte, aber natürlich wusste ich auch, wer Kobe Bryant war und konnte mir unter ihm viel vorstellen. Angefangen natürlich mit seinem Prozess damals wegen der sexuellen Nötigung hin zu seiner Karriere und dem Image, das er dabei projiziert hat, aber auch den Einfluss, den er offensichtlich auf andere Athletinnen und Athleten hatte im Tennis. Sehr offensichtlich bei Naomi Osaka, die ja immer wieder über ihn gesprochen hat, aber auch Novak Djokovic. Und wie wir heute erfahren haben, haben sich ganz viele mit ihm beschäftigt und oder von ihm inspiriert gefühlt.
Ich habe Zeit seiner Karriere tatsächlich mich für Basketball interessiert. Das ist erst in den letzten Jahren so ein bisschen abgeflaut. Deswegen, ich war Fan oder bin Fan der Phoenix Suns und Kobe Bryant hat Zeit seiner Karriere mit den Phoenix Suns eigentlich gemacht, was er wollte. Deswegen habe ich damals immer drauf geguckt, dass er mich als Fan genervt hat, aber er ist ein unglaublicher Basketballer gewesen. Und natürlich die ganze Sportwelt hat reagiert und man hat überall in den sozialen Medien von allen möglichen Sportlern aus, egal welcher Couleur, hat man Nachrichten des Schocks gehört. Und auch in der Tenniswelt hat das nicht aufgehört. Nick Kyrgios ist heute mit einem Kobe Bryant-Shirt aufs Feld gekommen. Rafael Nadal hat eine Lakers-Mütze getragen in seinem Interview nach dem Match gegen Nick Kyrgios. Und auch Alexander Zverev hat sich dazu geäußert, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch bei uns nach dem Spiel gegen Andrei Rublev in der Pressekonferenz. Das hat er zu der Nachricht, dass Kobe Bryant gestorben ist, dann auch gesagt.
Ich habe es heute Morgen erfahren, als ich aufgewacht bin. Und es war, keine Ahnung, ich war komplett schockiert. Ich hab's gar nicht verstanden, wie das überhaupt möglich ist, dass jetzt auf einmal so eine Legende, der jetzt auch noch so jung ist, weg ist. Weil er hat ja auch nicht nur für den Basketballsport, natürlich für den Basketballsport und jeder Basketballspieler, jeder kleines Kind wird ihn lieben, aber für Sportler generell, seine Mentalität, wie er Dinge gemacht hat für seinen Sport. Das war Wahnsinn und er war einfach nur ein Lehrer für, glaube ich, jedes Kind, das irgendwie Sportler werden wollte oder noch was. Und es war einfach, ich war schockiert. Ich habe eine halbe Stunde gar nicht verstanden, was überhaupt los war. Auch seine Tochter natürlich, die erst 14 Jahre alt ist. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich noch trauriger, weil sie hat ihr ganzes Leben noch vor ihr und sie war ja auch eine sehr talentierte Basketballspielerin. Und ja, ich denke, die sportliche Welt hat es so ein bisschen, nicht ein bisschen, hat's sehr mitgenommen. Und ich denke, auch auf den sozialen Medien sieht man, wie sehr alle ihn geliebt haben für seinen Sport, für was er überhaupt gemacht hat, außerhalb vom Platz, was für ein Familienmensch er auch war. Aber gut, wir kennen ihn alle persönlich gar nicht. Die schwerste für die Frau, für die anderen Kinder ist jetzt, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist. Deswegen, es tut mir wirklich unglaublich leid und es tut mir auch im Herzen weh. Und man hat gesehen, wie alle Sportler da irgendwie auch mitgelitten haben, so ein bisschen.
Es ist eine besondere Nachricht gewesen, deswegen haben wir gedacht, dass es ganz passend ist, damit dann aufzumachen mal. Aber wir haben hier heute uns um einen sportlichen Teil zu kümmern und das war ein sportlicher Teil, der hoch interessant heute war. Wir haben sehr viele tolle Matches erlebt. Wir hatten vor allen Dingen sehr spezielle Abendstunden, fand ich. Bevor wir auf das Match des Tages zu sprechen kommen, das war schon sehr besonders, weil wir hatten in der Margaret Court Arena, ich glaube, es waren, ich habe abgezählt, einmal 184 Zuschauer drin beim Spiel von Angelique Kerber gegen Anastasia Pavlyuchenko. Wir hatten eine relativ gut gefüllte Melbourne Arena, wo Alexander Zverev gegen Andrei Rublev gespielt hat. Und dann hatten wir überall, wo Fernseher standen, überall, wo Großbildleinwände waren, Trauben von Menschen, die das Spiel von Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal verfolgt haben und natürlich dann eine proppevolle Rod Laver Arena. Das war schon besonders heute, das war eine besondere Atmosphäre heute.
Auf jeden Fall werden wir jetzt natürlich auch nicht mehr so während des Australian Open erleben, zumindest dahingehend, dass keine Matches mehr zeitgleich stattfinden werden, also keine großen Einzelmatches mehr zeitgleich stattfinden werden. Wir kriegen das jetzt alles schön aufgereiht und heute war der letzte Tag, wo man dann wirklich so ein bisschen zwischen den Courts hin und her gucken konnte, hin und her gucken musste, weil es ja auch überall durchaus spannend und ansprechend war. Und das Match hier zwischen Kyrgios und Nadal, es war vielleicht nicht das hochklassigste der Matches, die wir heute gesehen haben, auch nicht vom Turnier, aber die Stimmung war sehr intensiv und deswegen wird es wahrscheinlich vielen in Erinnerung bleiben und es wird dem Image von Kyrgios natürlich sehr gut getan haben.
Wir sprechen gleich über das Match von Nick Kyrgios gegen Rafael Nadal, aber vorher müssen wir über das Match des Tages sprechen und das war heute das Match von Daniil Medvedev gegen, ja, wir müssen es fast schon sagen, Vintage Stan Wawrinka, denn der hat in 5 Sätzen heute, und das müssen wir auch sagen, die Überraschung geschafft. Daniil Medvedev galt hier als einer der ganz großen Herausforderer für die Big Three, diesen Titel hier vielleicht zu gewinnen. Er hat dafür einfach zu gut gespielt in den letzten 9 Monaten und war halt auch hier zum engsten Favoritenkreis gehörend. Ich glaube, wir haben ihn auch irgendwo ins Finale getippt, beziehungsweise wir haben ihn sehr weit getippt. Daniil Medvedev sah dann nach dem ersten Satz nicht so aus, als ob er das Spiel gewinnen würde. Den hatte er mit 6-2 verloren. Im zweiten Satz konnte er das aber durchbringen, dann auch sein Spiel durchbringen, 6-2. Und nach dem dritten Satz habe ich dann gedacht, ja, jetzt hat er es wohl auf seine Seite kippen lassen. Aber Stan Wawrinka hat im vierten Satz wirklich wieder eine Vintage-Performance abgeliefert. Und das ist etwas, der ist dreifacher Grand-Slam-Champion. Das hat er immer wieder gebracht in solchen Momenten. Solche Leistungen, zu denen war er immer in besonderen Momenten zuständig, beziehungsweise auch in der Lage. Bei den Australian Open, die er gewonnen hat, bei den French Open, die er gewonnen hat, auch bei den US Open, die er gewonnen hat. Er hat im vierten Satz das Match gedreht, 7-6 und im fünften Satz war es dann ein 6-2. Das war ein ultra intensives Spiel, es war ein hochklassiges Spiel, es war nicht über alle 5 Sätze hochklassig, aber es war insgesamt ein Spiel, an das wir uns noch ein bisschen länger erinnern werden. Und Stan Wawrinka hat die Zeit nochmal so ein bisschen zurückgedreht.
Ah, oder er hat sich auf die aktuelle Zeit gestellt, das werden wir rausfinden. Also wenn er so weiterspielt, hat er hier eine Chance, zumindest ins Finale zu kommen. Wir haben jetzt sehr spannende obere Hälfte, da gucken wir gleich nochmal drauf. Aber die Leistung von Wawrinka darf hier wirklich nicht unterschätzt werden, denn Medvedev hat auf hohem Niveau gespielt. Medvedev hat es auch nachher hinterher so eingeordnet, dass er nicht groß enttäuscht ist, weil er ein gutes Match gespielt hat. Natürlich im fünften Satz ist er dann ziemlich überrollt worden von Wawrinka, aber gerade die 3 mittleren Sätze, die waren unglaublich eng, die waren auch hochklassig geführt von einem Medvedev. Und Wawrinka, das wissen wir einfach, es gibt kaum einen Spieler, vor allem auch kaum einen Spieler, der eher defensiv denkt und das tut Medvedev in seinem Herzen ja schon, wie nennt man das, was Wawrinka da auf einen abschießt, der diesen Offensivschlägen von Wawrinka dann auch wirklich widerstehen kann. Und wenn wir so ein bisschen hier auch Statistiken gucken, es hatte einen Durchschnitt von 5,11 bei der Länge der Ballwechsel. Das ist für so ein langes 5-Satz-Match schon verdammt viel. Und viele dieser Ballwechsel werden natürlich von Medvedev dadurch kontrolliert, dass er in der Lage ist, den Ball tief zu halten, den Gegner zu schicken. Und Wawrinka war immer wieder in der Lage, daraus sich zu befreien. Und wir kennen sie alle irgendwie, diese Schläge, die Wawrinka dann hat, die brutale Rückhand, mit der er sowohl cross als auch die Linie entlang gehen kann. Die Vorhand, die ihm dann immer wieder hilft. Er kann in entscheidenden Situationen auch das Netz angreifen, wenn es sein muss. Und so war das mal wieder eine sehr komplette Performance von Wawrinka. Und er ist wahrscheinlich einer der der Kandidaten, der nie den fünften Satz gehen sehen möchte in Grand-Slam-Turnieren. Also wenn wir bei den Herren auf Best of Three wechseln würden, ich glaube, Wawrinka wäre nicht glücklich damit.
Wawrinka wäre wahrscheinlich nicht glücklich damit, nein. Mich hat beeindruckt, dass Wawrinka es immer wieder schafft, dann auch verschiedene Mittel und Wege zu finden, um zum Erfolg zu kommen. Also es ist nicht immer nur das stumpfe Prügeln mit der einhändigen Rückhand. Es ist nicht immer nur der Aufschlag, der ihn durchbringt. Wenn Plan A nicht funktioniert, hat er einen Plan B. Wenn Plan B nicht funktioniert, dann hat er vielleicht auch einen Plan C. Er ist heute 46 Mal ans Netz gegangen, was man für Wawrinka, oder wenn man einfach nur an Wawrinka denkt, wo man denkt, das hat er nicht in seiner DNA. Er ist heute sehr offensiv gewesen und er hat dieses variable Spiel und er kann sich auf Gegner verschiedener Spielrichtungen gut einstellen.
Und das war eben heute ein Knackpunkt. Ein anderer Knackpunkt war, dass seine Performance beim Return ja durchaus immer ein bisschen wackelig sein kann. Und heute war er in der Lage, Medvedev 32% der Punkte gegen den ersten Aufschlag abzunehmen. Hört sich nicht wie viel an, aber Medvedev hat in den großen Matches im letzten Dreivierteljahr wirklich gut serviert. Und heute war er beileibe auch nicht schlecht, aber Wawrinka war in der Lage, dagegen zu arbeiten. Und da war am Ende wahrscheinlich so ein bisschen dieser kleine Mini-Unterschied zwischen den beiden. Also am Ende haben hier 9 Punkte entschieden. Und wenn man guckt, Medvedev hat gegen den ersten Aufschlag von Wawrinka nur 24% der Punkte gewonnen und Wawrinka eben gegen den ersten Aufschlag 32%. Und Wawrinka ist jemand, der eben auch auf der einhändigen Rückhand mittlerweile gut blocken kann, der einfach viele, viele Aufschläge zurück ins Feld bekommt. Und da, ja, kann man nur sagen, es war entweder eine Vintage-Performance oder aber eine, die immer wieder den Grundstein gelegt hat für zumindest ein Grand-Slam-Finale.
Wir sprechen ja gleich noch über eine Spielerin bei den Damen, die auch immer mal wieder zu solchen Performances in der Lage ist und dann auf einmal das ganze Feld durchpflügt. Das erinnerte schon stark an den Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka.
Oh ja, das ist so ein Match, was man da in diese Kategorie stecken kann. Davon hat er vielleicht, keine Ahnung, 40 oder so in seinem Match gespielt und die anderen, die Grand Slams gewonnen haben, haben vielleicht 80 oder so gespielt. Aber er holt sie halt raus, wenn es muss. Und er hat sich jetzt hier in Form gespielt und klar, es gibt keinen großen Grund, ihn nicht weiterkommen zu sehen in diesem Turnier, außer dass er jetzt auf verdammt starke Gegner treffen wird.
Er trifft jetzt auf einen Gegner, den man so in der zweiten Woche wahrscheinlich nicht erwartet hat vor diesem Turnier. Das ist nämlich Alexander Zverev. Der hat heute gegen Andrei Rublev gespielt. Andrei Rublev, der Inform-Spieler dieses Jahres, dieses Jahr noch ungeschlagen, insgesamt die letzten 15 Spiele ungeschlagen. Und was passiert? Alexander Zverev spielt eine routinierte Leistung runter mit 6-4 gewinnt er. Insgesamt hat das knapp mehr als 90 Minuten gedauert, das Spiel. Alexander Zverev hat nicht einen einzigen Breakball gegen seinen Aufschlag gehabt. Der allererste Aufschlag, den er gebracht hat beim Spielstand von 0-1 im ersten Satz, das war ein Doppelfehler. Und da habe ich noch gedacht, here we go again. Aber nein, er hat sofort danach 2 oder 3 Service-Winner gehabt und war bei seinem Aufschlag komplett unantastbar. Und vor allen Dingen, was er heute geschafft hat, war in den Rallyes gegen die Vorhand von Rublev, die wir seit Jahren jetzt schon anpreisen, überhaupt nicht zurückdrängen zu lassen oder sich in irgendeiner Weise beeindrucken zu lassen. Das war eine komplette Performance heute von Alexander Zverev.
Ja, beeindruckend ist hier, glaube ich, das richtige Wort. Den Ballwechsel, den wir immer wieder gesehen haben, ist, beide befinden sich im Cross-Duell auf der Rückhand. Und das ist natürlich eine Stärke von Zverev. Er hat eine bessere Rückhand als fast alle Spieler auf der Welt, inklusive Rublev. Und wenn Rublev dann die Rückhand umlaufen hat, um dann mit der Vorhand entweder ja, inside-out zu gehen oder über die Linie entlang, dann hat Zverev das auf der Rückhand natürlich super abgedeckt. Aber das Spannendere war, er hat sich dann leicht vertikal nach hinten bewegt und hat einfach auf der Vorhand unglaublich viele Bälle zurückgebracht. Und Rublev ist dann nicht durch die Defensive von Zverev durchgekommen. Und da hat ihm die Defensive, über die wir natürlich so häufig reden, nennen wir sie jetzt manchmal Defensive oder ab und an nochmal Passivität, da hat ihm das was gebracht und er hat sich dann aber wieder schnell nach vorne bewegt und dieses Dreieck, was da gezogen wurde zwischen der Rückhand von Rublev hin in die Rückhand von Zverev und dann in die Vorhand rein, das hat Zverev einfach heute, fand ich, defensiv sehr gut abgedeckt und man sieht, warum er gegen Rublev auch so eine gute Bilanz hat.
Ich habe ihn gefragt, warum er so eine gute Bilanz hat, weswegen er meint hier oder ob er meint, dass es in irgendeiner Weise etwas gibt, was ihm sehr, sehr gut passt bei dem Spiel von Andrei Rublev. Und das hat er in der Pressekonferenz darauf geantwortet.
Ja, wir haben darüber mit meiner Mannschaft gesprochen. Wir haben zweimal gespielt, als ich, sag ich mal so einfach, ein bisschen besser war. Einmal in Monaco, wo er auf dem Weg nach oben war und ich war schon Top 50. Und einmal in 2017 in Peking, wo ich Nummer 4 in der Welt war und er noch 50 oder 60. Deswegen. Und danach in Shanghai habe ich sehr gut gespielt und hier auch. Deswegen war es einfach nur so, dass ich einen Tag erwischt habe, wo ich echt einfach den Ball gut im Schläger gehabt habe. Er ist ein schwieriger Spieler. Er ist ein, spielt jeden Punkt, als ob es der letzte wäre und hat einen der härtesten Schläge auf Tour. Deswegen kann es nie wirklich einfach sein gegen ihn. Aber ich habe mich wohl gefühlt auf dem Platz und ja, ich freue mich, dass ich jetzt auch so weiter bin.
Diese Aufschlagprobleme, die scheinen tatsächlich weit, weit entfernt zu sein. Was zwei Wochen für einen Unterschied ausmachen, dieser ATP Cup, der so eine Katastrophe war, so offen können wir es ja sagen. Und das, was er jetzt hier aufschlagstechnisch abliefert, er hat heute wieder mit 75% ersten Aufschlägen hantiert. Und wir haben schon alle drei Spiele bislang darüber gesprochen, wenn der Aufschlag funktioniert, kann es Alexander Zverev nicht so richtig schlecht gehen.
Gut, und jetzt ist halt die große Frage, was passiert im Moment, wo der erste Aufschlag nicht kommt? Genau. Das wird jetzt einfach das Spannende, weil es ist schwer vorstellbar, dass er 7 Spiele auf dem Level serviert. Ist nicht völlig unmöglich, haben wir alle schon gesehen. Federer hat manchmal einen Grand Slam so gewonnen, aber wahrscheinlich ist es nicht. Und sagen wir jetzt, er spielt gegen Stan Wawrinka und der erste Aufschlag kommt mit 52%. Wie geht das Match dann aus? Ist seine Sicherheit im Moment primär darauf gestützt, dass die Aufschläge reinkommen? Oder kann er die auch aus anderen Aspekten seines Spiels ziehen? Und ich glaube, das werden wir erst beantwortet bekommen, wenn eben so eine kleine Flaute im ersten Aufschlag wiederkommt.
Aber du hast auch in der PK nachgefragt hier, dass das ein Ding der Vergangenheit sein soll, beziehungsweise wie er seinen Aufschlag jetzt bewertet, was passiert ist jetzt in der letzten Woche, und das hat er darauf geantwortet.
Ja, natürlich, aber ich habe viel dafür gemacht. Ich habe viel dafür gearbeitet und ich denke, ich rede davon jeden Tag, wie viele Stunden ich auf dem Platz verbracht habe, wie viele Aufschläge ich gemacht habe, damit es besser wird. Und ich hoffe immer noch, dass es weiterhin besser werden wird.
Alexander Zverev also im Moment in allen Lebenslagen zufrieden. Und wie gesagt, das war heute eine sehr beeindruckende Performance von ihm. Alexander Zverev steht im Viertelfinale gegen Stan Wawrinka. Und wenn das vor dem Turnier jemand gesagt hätte, dass der einzige unter 25-Jährige im Viertelfinale Alexander Zverev ist, da hätten wenige, wären die Wette eingegangen.
Ja, es waren ja durchaus einige dabei. Es sind auch einige mit wirklich guter Form hier ins Turnier gekommen. Jetzt ist es Zverev, der natürlich einst sowieso vor allen unterwegs war in dieser Next Gen oder wie auch immer wir diese ganze Kohorte dann umreißen wollen. Und jetzt ist er hier auf einmal auch einer, wie er ein paar Mal betont in der Pressekonferenz, 8 besten Spieler der Welt.
Das andere Viertelfinale bestreiten Rafael Nadal und Dominic Thiem. Und Rafael Nadal hat im Spiel heute Abend, und das hätten wir auch als Spiel des Tages rauswählen können, aber Stan Wawrinka hat halt diese Vintage-Performance abgeliefert, hat heute mit dem exakt gleichen Ergebnis wie in Wimbledon 2019 gegen Nick Kyrgios gewonnen. 6-3, 3-6, 7-6, 7-6. Es war ein Spiel, was auch unter dem Eindruck des Todes von Kobe Bryant stand, weil Nick Kyrgios kam mit Lakers-T-Shirt auf den Platz, musste mit den Tränen kämpfen und hatte dann schon den Tag über dann auch schon angekündigt bzw. gesagt, dass ihn das wirklich schockiert, diese Nachricht vom Tod von Kobe Bryant. Er ist großer NBA-Fan und Kobe Bryant war sein Idol, deswegen stand das so ein bisschen unter dem Eindruck. Nadal gewann den ersten Satz relativ locker mit 6-3, das war eine erratische Performance von Nick Kyrgios. Zweiter Satz wurde dann aber besser. Ein Break reichte für Kyrgios, um diesen Satz dann zu holen. Und die Tiebreaks dann im Satz 3 und 4, die gingen an Rafael Nadal, weil er am Ende, du sagst es immer so schön, der Stetere war.
Und hier, ich muss jetzt mal wieder die Länge der Ballwechsel rausholen, aber selten ist es so offensichtlich wie hier. Kyrgios hat alles von 0 bis 4 Schläge mit 83 zu 77 gewonnen. Und das andere hat er mit 70 zu 41 verloren.
70 ja, zu 41.
Mit 70 zu 41. Das ist ein enormer Unterschied. Und natürlich, bei den gewonnenen Punkten von Kyrgios waren ein paar absolute Highlights dabei. Wir alle, die wir jetzt die Partie gesehen haben oder nachher die Höhepunkte, da waren ein paar Ballwechsel am Netz spektakulär und Kyrgios hat sich befreien können. Der Defensive hat dann tolle Vorhände noch untergebracht. Aber Nadal hat ihn in diesen längeren Rallies wirklich weggearbeitet. Und ja, der Belag ist ein bisschen langsamer als in den letzten Jahren. So scheint es nun wirklich zu sein. Und das hilft ihm natürlich, wenn das Match jetzt hier, keine Ahnung, statt stattfindet in Shanghai oder so auf einem richtig schnellen Hardcourt, dann mag das anders ausgehen, aber es war schon beeindruckend, was Nadal dann den Ballwechseln gemacht hat. Und trotzdem, und das ist natürlich jetzt auch wieder von allen Seiten fast ein bisschen, ja, fast ein bisschen väterlich betont worden, war es beeindruckend, wie Kyrgios in dem Match drin geblieben ist, denn Nadal servierte schon bei 5-4 im vierten Satz auf den Matchgewinn und Kyrgios breakte ihn und hat es dann noch bis in den Tiebreak geschafft.
3 Stunden 38 hat das Match jetzt gedauert. Rafael Nadal ist im Viertelfinale. Und trotzdem müssen wir sagen, wenn 10 Tage dem Image eines Spielers gut getan haben, dann sind es die 10 Tage und Nick Kyrgios. Nick Kyrgios hat in diesen 10 Tagen, beziehungsweise vielleicht dann auch in der gesamten Australienzeit jetzt hier mit ATP Cup, mit der Vorbereitung, hat er sehr viel für sein Image getan und sehr viel, glaube ich, auch Herzen zurückgewonnen.
Ja, das ist immer so eine bisschen komplizierte Sache, denn er war ja nie der reine Bad Boy. Alle kennen seinen teils pflegelhaftes Verhalten auf dem Platz, seine dummen Sprüche gegenüber Stan Wawrinka. Aber er war zum Beispiel immer jemand neben dem Platz, der sehr viel für Charities getan hat, der sich viel für Kinder engagiert hat. Also die Seite gab es auch immer. Sie wurde auch immer mal wieder aufgegriffen. Wir haben ihn, glaube ich, auch in seiner Komplexität eigentlich diskutiert. Aber ja, hier ist es dann natürlich wirklich sehr, sehr offensichtlich geworden und Nadal hat es dann ja auch nachher in dem Interview angesprochen. Ich habe es noch zu einem Kollegen gesagt, er wird ihm wahrscheinlich schon am Netz gesagt haben, mach nur so weiter. Und hier hat Nadal dann gesagt, ja, das ist der Kyrgios, den ich gerne sehe und den ich gerne in Zukunft sehen würde und so. Und da ist mir ein bisschen unangenehm dabei, wenn das so herausgestrichen wird. Ich glaube, die ganze Kyrgios-Gestalt ist ein bisschen komplexer, als dass man da einfach immer nur den Schalter umdrehen kann und dann wird er auf einmal zum guten Kyrgios, der von allen geschätzt wird. Also eine Diskussion, die wir schon ewig führen, weiterführen werden wahrscheinlich. Und Kyrgios kann jetzt für sich selbst entscheiden, was er aus der Situation macht.
Ja, also er hat sich dann diese 10 Tage dann ja auch wohlgefühlt oder er hat ja auch dieses Bad in der Menge dann genossen und
gut, aber bald ist er halt wieder in München Nebenplatz, was weiß ich, ne? Das ist ja vielleicht ein schlechtes Beispiel,
ja, genau.
Aber irgendwann
ja,
kommt es halt und dann werden wir mal sehen, was passiert.
Natürlich, müssen wir dann sehen, was passiert. Das ist ganz klar. Er hat hier allerdings in den 10 Tagen hat er sehr viel Eigenwerbung betrieben. Das können wir mal in dieser Form dann auch festhalten.
Ah ja, ich glaube, es war ja auch klar, dass ich ihn nicht so negativ sehe. Ich glaube, dass das wissen unsere regelmäßigen Hörer und Hörerinnen und das war jetzt eben auch so als Einordnung gemeint. Er ist halt einfach ein komplexer, junger Mensch, der verschiedenste Seiten hat.
Verschiedenste Facetten hat und das ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Rafael Nadal trifft jetzt auf Dominic Thiem im Viertelfinale. Dominic Thiem hatte heute überhaupt keine Probleme gegen Gael Monfils. Das war am Ende ein 6-2, 6-4, 6-4. Never in doubt. Wir können gar nicht so richtig viel darüber sprechen, weil das war Hitting Practice für Dominic Thiem heute.
Ja, Monfils gibt ihm genau das Tempo, was er möchte. Monfils ist natürlich jemand, der in der Lage ist, irgendwie auch so ein bisschen ab und an mal, weiß ich, mit dem Topspin zu kommen oder so ein bisschen die Richtung zu wechseln. Aber dafür, welch kreativer Kopf und kreativer Spieler ist, füttert er meiner Meinung nach seinen Gegnern häufig ein relativ regelmäßiges Tempo. Und Thiem freut sich natürlich, wenn er einen schönen, harten Ball in seine Richtung bekommt, wenn der Aufschlag, das hat er ja auch angesprochen, nicht so besonders beeindruckend vom Gegner ist. Diese Kombination, ja, das war für Thiem wie ein Match auf Sandplatz. Da konnte er einfach Monfils über den Court bewegen und da waren ein paar tolle Punkte natürlich von Monfils dabei, aber Thiem ist halt anderthalb Level über ihn.
Ja, es war, wie gesagt, Hitting Practice für Dominic Thiem. Auch ihm habe ich die Frage gestellt, heute habe ich gerne mal die Frage nach Lieblingsgegner gestellt, weil die Bilanz ist jetzt bei 6-0 zwischen Dominic Thiem und Gael Monfils. Habe ich Dominic Thiem auch die Frage gestellt, wie es denn so ist, warum ihm Gael Monfils so liegt. Und da wollte er sich erst nicht so richtig drauf committen auf die Frage, aber am Ende hat er dann doch noch eine ordentliche Antwort gegeben. Das hören wir jetzt.
Sie haben gerade gute Bilanz gegen Gael Monfils angesprochen. Können Sie aus Ihrer Sicht bewerten, weswegen die Bilanz so gut ist, beziehungsweise was Ihnen am Spiel von Gael Monfils so liegt?
Ja, also es ist sicher, die Bilanz liest sich extrem gut, aber unsere ersten zwei Partien waren ganz, ganz auf der Kippe. Also die erste, glaube ich, war in Umag, war ja Satz und zwei Breaks vorne oder so. Und die zweite war damals in London beim Finals, wo auch ja, glaube ich, Break vorne war im dritten Satz. Also hätte ich die zwei Partien verloren, wäre es vielleicht nie so gut gewesen. Das heißt, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber die letzten Partien gegen ihn, vor allem in Paris und jetzt auch heute, war irgendwie zu so einer Phase von einem Turnier, wo ich richtig gut reinkommen bin, wo ich angefangen habe, mein bestes Tennis zu spielen. Und auch der ganze Verlauf von der Partie heute und auch in Roland Garros letztes Jahr ist sehr viel für mich gelaufen. Und da habe ich auch bei beiden Turnieren eigentlich mein bestes Tennis gezeigt und von dem her kommt die Bilanz dann auch zustande. Ja.
Also weniger das Spiel an sich, sondern mehr die Umstände dann?
Ich würde sagen, halb-halb. Sicher liegt mir das Spiel auch, weil ich viel in die Rallyes komme, weil er zwar gut serviert, aber jetzt nicht so wie ein Fritz vor zwei Tagen, wo ich einen Satz lang gar keinen Zugriff auf seinen Aufschlag habe. Also es gibt immer ein paar Games, wo ich viel in die Rallyes komme und ja, das ist halt meine größte Stärke, die Grundlinienduelle. Und da gibt es gegen ihn sehr viele eben und deshalb ist auch ein Grund, dass sein Spiel mir relativ gut liegt.
Wir können nicht so richtig viel über das Match sagen, aber die Pressekonferenz war ganz interessant, weil es gibt erst den englischen Teil, dann den deutschen Teil und im englischen Teil wurde Dominic Thiem nochmal auf die Trennung von Thomas Muster angesprochen und da hat der englische Journalist dann auch noch ein, zwei Mal nachgefragt, Kollege vom Tennis-Podcast, hat noch ein, zwei Mal nachfragen wollen und dann nach der zweiten Nachfrage oder nach der ersten Nachfrage, also nach zwei Fragen, wurde das dann abgeschnitten, wurde dann auch von der Pressebetreuerin beziehungsweise von Herwig Straka, der dann auch im Presseraum mit saß, wurde dann auch relativ unmissverständlich angekündigt, bis hierher und nicht weiter. So richtig will das Team das noch nicht komplett zu Ende moderieren, hat man das Gefühl.
Ja, man muss erstmal einordnen, es ist relativ normal, dass es Fragen gibt, die natürlich die Spieler und Spielerinnen nicht so gerne beantworten und dass dann die Presseverantwortlichen, also es ist bei allen Turnieren, bei denen man ist, entweder jemand von WTA und ATP und oder ATP oder aber vom Turnier selber, so ist dann bei den Grand Slam Turnieren, dabei und moderiert quasi, nimmt Person dran, sagt, hey, du kannst die Frage stellen und es kommt halt immer mal wieder vor, dass die Person dann ganz am Anfang der PK sagt, ja, Spieler, Spielerin X wird keine Fragen beantworten zu dem Thema oder aber versucht, das Thema zu wechseln. Das hat die Dame, die das moderiert hat, heute auch versucht, hat auch gesagt, hey, gibt es andere Fragen, bla bla bla. Oder aber es wird dann irgendwann dazwischen gegangen. Also das ist jetzt nicht etwas, was ein Alleinstellungsmerkmal für diese PK gewesen ist. Das sieht man häufiger. Aber es war dann auch allen Beteiligten klar, dass, dass keine weiteren Antworten kommen werden zu der Thematik. Und ich bin mir sicher, die Hörerinnen und Hörer in Österreich interessiert es sehr, was da alles passiert ist. Uns interessiert es auch, aber es kann natürlich sein, dass wir es entweder alles nie rausfinden werden oder dass es noch ein bisschen dauert, bis es da wirklich eine Antwort gibt.
Und ich glaube, dass dann auch, dass die Moderation bzw. die Taktik dann auch vom Team ist, genau das rauszugeben, was man gerne rausgeben möchte. Und dafür hat man gesorgt nach der dritten Runde. Dann gab es natürlich dann auch die Grätsche dann nochmal von Thomas Muster, darüber haben wir ja gesprochen. Und jetzt im Moment hat man, glaube ich, dann auch beschlossen, nee, wir haben alles zu diesem Thema gesagt. Mal gucken, wenn es jetzt zum Beispiel in ein Halbfinale gehen sollte, wenn Dominic Thiem nach der nächsten Runde dann noch gewinnen sollte gegen Rafael Nadal, ob dann nochmal Nachfragen kommen werden, weil es bleibt mysteriös und das muss man uns zugestehen können, es bleibt mysteriös, dass mitten in einem Grand-Slam-Turnier so eine Trennung vollzogen wird und es kommuniziert wird, als sei es die normalste Sache der Welt, weil das ist es nicht.
Nö, also nochmal ganz kurz auf die Situation zurückzukommen. Eben, es ist wirklich völlig normal. Es wird natürlich dann auch abgesprochen mit den Pressemenschen des Turniers oder es läuft auch manchmal andersrum. Es gibt natürlich immer wieder große Themen. Margaret Court ist so eins. Ja. Das kommt hier gerne bei den Australian Open vor. Und wenn man sich die Antworten von den meisten Spielern und Spielerinnen anhört, die hören sich erstaunlich ähnlich an. Einfach, weil sie natürlich gebrieft werden in irgendeiner Form. Und da sitzen Profis. Da sitzen Profis auf dem Podest, wo die Spieler und Spielerinnen sind. Aber da sind natürlich auch Profis bei der Kommunikation hier angestellt. Wir sind auch Profis. Aber wenn man nichts rausbekommen kann, weil von oben verweigert wird, dann wird man auch erstmal nichts rausbekommen.
Das war es jetzt erstmal zu diesem Thema mit Dominic Thiem und seiner Trennung von Thomas Muster. Rafael Nadal gegen Dominic Thiem, Stan Wawrinka gegen Alexander Zverev, Tennyson and Green gegen Roger Federer und Milos Raonic gegen Novak Djokovic. Das sind die Matches des Viertelfinals der Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die Damen kümmern. Eins noch gerade, Entschuldigung, bevor wir zu den Damen kommen. Jan-Lennard Struff und Henry Kontinen haben das Viertelfinale im Herrendoppel hier erreicht, haben heute gegen Simone Bolelli und Benoit Paire gewonnen, treffen jetzt auf Rajiv Ram und Joe Salisbury. Und wenn ihr nachhören wollt, was wir mit Jan-Lennard Struff besprochen haben, der hat uns nämlich heute eine Viertelstunde seiner Zeit geschenkt, dann geht bei Chip in Charge mal auf die Podcast-Suche und da ist der Podcast von heute Morgen, die Nachtwache, mit dem Interview, mit dem etwas längeren Interview der Viertelstunde mit Jan-Lennard Struff. So, und gleich kommen wir zu den Damen, denn die haben heute auch vier Viertelfinalistinnen ermittelt. Angelique Kerber ist ausgeschieden und wir haben eine alte Bekannte im Viertelfinale, die ähnlich hier auch von sich Aufsehen macht oder für Aufsehen sorgt wie Stan Wawrinka. Das hören wir gleich hier bei Chip in Charge und im Daily Down Under von auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringercast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Gabine Muguruza hat zwei Grand-Slam-Turniere in ihrer Karriere gewonnen. In beiden Grand-Slam-Turnieren ist sie von der ersten Sekunde an irgendwie so durchgecruised, beziehungsweise auch da hatte sie mal ein Match dazwischen, wo es nicht so ganz doll für sie lief, aber Muguruza hat am Ende damals diese beiden Grand-Slam-Turniere mehr als verdient gewonnen. Gabine Muguruza ist in einer ominösen Form jetzt schon wieder hier, hat heute gegen Kiki Bertens mit 6:3, 6:3 in etwas mehr als einer Stunde gewonnen. Und Muguruza pflügt seit zwei Runden hier durchs Feld und ist wieder, ähnlich wie Stan Wawrinka bei den Herren, in einer Form angelangt, wo man ihr alles zutraut.
Und hier sticht auch eine Zahl heraus. Heute hat Gabine Muguruza 28 von 31 Punkten hinterm ersten Aufschlag gewonnen. Und wenn sie in der Form ist, das heißt, wenn sie gleich aggressiv ist nach dem ersten Aufschlag, wenn sie schaut, dass sie mit zwei oder drei Punkten mit zwei oder drei Schlägen den Punkt für sich entscheidet, dann ist sie meistens eben so drauf, dass man ihr zutraut, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Und Kiki Bertens, das wissen wir, ist keine schlechte Spielerin, war aber ehrlich gesagt heute ziemlich chancenlos. Es gab ein paar unterhaltsame, längere Ballwechsel, die gingen an Bertens, wo man gesehen hat, meine Güte, Bertens auf Sand wäre vielleicht in der Lage, Muguruza in der Form zumindest länger zu beschäftigen, aber hier auf dem Hardcourt war sie ehrlich gesagt ziemlich chancenlos. Und Muguruza hat's vom ersten Serve her dominiert, hat wie in den letzten Tagen auch sehr, sehr solide retourniert, viele Returns zurückbekommen. Am Ende waren es 84%. Das ist ein richtig guter Wert. Und die beiden Grundschläge, wenn die bei ihr stimmen, dann ist das häufig ein Zeichen, dass Selbstbewusstsein ist da. Und dann ist sie eben in den Rallyes auch nicht so passiv, sondern ist sie eine, die auf den Angriff geht, die weiß, wie man die Linien entlang einen Punkt beendet. Und runde, gute Leistung von ihr. Wahrscheinlich im Moment die beste Spielerin hier im Turnier. Obwohl, ihre Viertelfinalgegnerin könnte da ein Wörtchen mitreden.
Ja, ihre Viertelfinalgegnerin könnte tatsächlich noch ein Wörtchen mitreden. Das werden wir noch sehen, ob sie die beste Spielerin ist. Wir haben mit Prognosen, sollten wir uns ein bisschen zurückhalten, Philipp. Das ist etwas, was wir nicht so richtig können, beziehungsweise in den letzten Jahren eigentlich nicht so richtig gut bewiesen haben. Gabine Muguruza trifft auf Anastasia Pavlyuchenkova. Und die hat heute eine bärenstarke Leistung gegen Angelique Kerber gebracht. Wir wussten vorher, Angelique Kerber und Anastasia Pavlyuchenkova, die steht 7:7 im Head-to-Head und dass Pavlyuchenkova die letzten vier Matches gewonnen hat. Wir haben heute eine Vorstellung davon bekommen, warum Pavlyuchenkova so eine Angstgegnerin ist für Angelique Kerber. 71 Winner hat Anastasia Pavlyuchenkova am Ende gespielt. Gegenüber von nur 36 Unforced Errors ist das eine überragende Quote von plus 35. Wenn man diese Ratio hat, wenn man sie sowieso schon mal positiv hat, ist alles erstmal in Ordnung. Wenn man dann aber plus 35 hat, dann muss die Gegnerin schon eine besondere Leistung vollbringen, um das Match dann an sich zu reißen. Anastasia Pavlyuchenkova hat im ersten Satz mit 2 Breaks geführt. Angelique Kerber kam zurück und hat den Tiebreak dann mit 7-5 gewonnen. Da hat man schon gedacht, wow, wie hat sie das denn geschafft? Das war so ein kleiner Houdini-Act von Angelique Kerber. Der zweite Satz verlief ähnlich. Kerber aber und Pavlyuchenkova hielten aber ihre Aufschläge. Es ging wieder in den Tiebreak. Und als dann Pavlyuchenkova den Tiebreak gewonnen hatte, da hatte sie Angelique Kerber so ein bisschen geknackt. Es gab früh im dritten Satz dann die 2 Breaks für Pavlyuchenkova. Einen Break konnte sich Angelique Kerber nochmal zurückholen. Dann gab es aber wieder das Rebreak von Pavlyuchenkova. Und so gewinnt sie am Ende verdient mit 6-7, 7-6 und 6-2. Nach 2 Stunden 37 Minuten. Pavlyuchenkova ist mit einer Riesenleistung ins Viertelfinale eingezogen. Angelique Kerber muss sich nach dieser Leistung aber trotzdem nicht grämen.
Nein, auf keinen Fall. Es war ein Match auf hohem Niveau. Auch wenn ich anderes heute vernommen habe von verschiedensten Seiten, würde ich behaupten wollen, das war einfach eine gute Leistung. Oder es war eine gute Leistung von Kerber, eine sehr gute Leistung von Pavlyuchenkova. Natürlich, Pavlyuchenkova hätte es klarer gewinnen können. Sie hat am Ende nur 5 von 18 Breakbällen genutzt. Und das war eine Mischung aus Kerbers Nervenstärke und guten Serves, wenn es drauf ankam. Und Pavlyuchenkova, die dann so ein bisschen überrissen hat. Aber beide fand ich beeindruckend. Bei Kerber das Comeback im ersten Satz, wo sie wirklich einen totalen Fehlstart hingelegt hat, und bei Pavlyuchenkova, dass sie da dran geblieben ist, dass sie eben nicht weggeknickt ist, und obwohl sie im zweiten Satz viele Chancen hatte, um den auch klarer zu entscheiden, ist da dann eben auch Kerber wieder dran geblieben. Aber Pavlyuchenkova hat es dann im Tiebreak geholt und dann im dritten auch ziemlich klar dominiert. Da ist Kerber dann auch körperlich ein bisschen eingegangen, aber zu Pavlyuchenkova müssen wir eben wirklich sagen, sie ist ein sehr, sehr hohes Tempo von der Grundlinie gegangen. Sie hat sich den Court immer wieder gegen Kerber geöffnet. Es gab Phasen, wo Kerber sich so ein bisschen aus diesem Druck befreien konnte und selber entweder kontern konnte mit der Vorhand die Linie entlang oder aber ein bisschen mit Crossbällen auf den Angriff gehen konnte. Aber im Endeffekt hat Pavlyuchenkova den Druck einfach sehr, sehr hoch gehalten. Viele Bälle tief, dann sagen wir klassisch so ein bisschen entweder in die Rückhand von Kerber rein, geguckt, dass sie das mit harten, flachen Schlägen penetriert, um dann nach vorne zu kommen und den dann sicher am Netz zu machen, oder aber sie hat so ein bisschen Tempo rausgenommen auf der Vorhand, hat dann Kerber rummanövriert und auch da das wieder am Netz beendet. Und das muss man heute auch nochmal herausstreichen, war eine richtig gute Leistung von Pavlyuchenkova am Netz.
Das war's. Und was mir halt aufgefallen ist während dieses gesamten Match, es ging um die Tiefe. Es ging um die Tiefe der Grundschläge von Angelique Kerber. Wenn die nicht tief genug waren, wenn die Grundschläge nicht tief genug waren und wenn der erste Aufschlag nicht kam, weil im ersten Satz kam der Aufschlag noch mit über 60% von Angelique Kerber, im zweiten und dritten Satz ging er dann runter, dann hat Anastasia Pavlyuchenkova so ein bisschen gemacht mit den Bällen von Angelique Kerber, was sie wollte. Und das ist etwas, was, glaube ich, auch Angelique Kerber in diesem Matchup schwer fällt, dass sie erstens diese Tiefe konstant reinbekommt, um dann auch Anastasia Pavlyuchenkova, die komplett auf der Grundlinie steht, dann so ein bisschen zurückzutreiben und nicht dieses, wir haben schon vorhin über Hitting Practice gesprochen, nicht dieses Hitting Practice zu haben, weil Pavlyuchenkova hat heute dann wirklich alles getroffen und diese Quote 71-36 ist nach wie vor beeindruckend.
Das ist eine der besseren, die wir unter Umständen über das Jahr sehen werden. Wir sagen es immer wieder, es ist natürlich schwierig, das miteinander zu vergleichen, weil jedes Turnier macht es ein bisschen anders, an jedem Court sitzt jemand anders, drückt vielleicht hier oder da ein Knöpfchen, aber das war ein Eindruck, den das Match auch schon bestätigt hat, dass Pavlyuchenkova dafür, wie viel Winner sie untergebracht hat, sehr sicher gespielt hat. Und jetzt kann man argumentieren, Kerber hat ihr das durch einen gewissen passiven Spielstil gegeben, nur es ist natürlich schwer, aktiv zu sein, wenn man weit, weit weggedrängt wird von der Grundlinie mit den ersten Schlägen. Und dafür ist dann auch der Aufschlag von Kerber nicht stark genug. Gerade der zweite Aufschlag, als dass sie da jetzt hingehen könnte und Pavlyuchenkova sich erstmal vom Leib halten könnte.
Auch wir waren bei Angelique Kerber auch in der Pressekonferenz und das hat sie zum Fazit gesagt, beziehungsweise ob sie dann noch Probleme hatte mit dem Oberschenkel. Das hören wir jetzt.
Ja, es war ein enges Match. Ich habe heute alles auf den Platz gelassen, was ich konnte. Und sie hat konstant vom ersten bis zum Ende, bis zum letzten Ball das Ding durchgespielt und das am Ende dann auch ja, selber gewonnen. Ja, im dritten Satz war ich ein bisschen zu passiv und nicht mehr wirklich so gut drauf wie in den ersten zwei Sätzen.
Ging da mal in einer Situation zum Netz, haben Sie ein bisschen an den Oberschenkel gepackt?
Ja, ein bisschen schon. Also ja, das ist jetzt keine Ausrede für ein verlorenes Match oder ein gewonnenes Match, weil da bin ich die Letzte, die in dieser Hinsicht Ausreden sucht. Aber ja, ich habe ein bisschen was gespürt und ja, mal gucken jetzt, wie es weitergeht.
Ja, wie sie es gesagt hat, sie wollte es nicht als Ausrede gelten lassen, aber so ganz 100% zufrieden ist sie nicht. Sie hat hinterher dann auch gesagt, sie weiß noch nicht, ob sie Fed Cup spielen will. Sie wollte eigentlich Fed Cup spielen, aber sie hat auch gesagt, sie spielt erst wieder, wenn sie wirklich zu 100% fit ist. Und das ist eine Sache, die schwang so ein bisschen dann ja auch die ganzen 10 Tage hier mit.
Ja, und sie hat auch größere Ziele. Das deutsche Team sollte sich schon durchsetzen in Brasilien, auch wenn sie nicht dabei ist. Ja. Und natürlich, sie wird gerne versuchen, das Endturnier mit dem deutschen Team zu gewinnen. Aber was werden ihre Ziele in diesem Jahr sein? Wimbledon, die Olympischen Spiele, vielleicht noch die US Open. Alles Turniere, bei denen sie in Topform gewinnen kann. Und man muss sagen, ihre Leistung hier über das Turnier war nicht schlecht. Sie hat auf relativ hohem Niveau gespielt. Und wenn man jetzt überlegt, dass sie so eine Form und dann vielleicht verletzungsfrei mit nach Wimbledon bringt, wo ihr der Belag einfach viel mehr entgegenkommt, dann traut man ihr schon zu, dort nochmal zum Beispiel um den Titel mitzuspielen.
Das andere Viertelfinale aus dieser Hälfte bestreiten Annette Kontaveit und Simona Halep. Halep hat heute gegen Elise Mertens mit 6-4 gewonnen. Wenn wir von Lieblingsgegnern und Lieblingsgegnerinnen sprechen, dann können wir auch sagen, dass Elise Mertens so eine kleine Lieblingsgegnerin für Simona Halep ist. Weil auch das ist ein Matchup, was Simona Halep sehr liegt. Und sie musste sich durchkämpfen. Es gab zwischendurch, ich habe es heute auf Twitter, habe ich so ein bisschen als Straßenkampf bezeichnet, es gab zwischendurch viele aufreibende Rallyes im zweiten Satz vor allen Dingen. Aber Simona Halep war immer in den entscheidenden Situationen in einen Funken besser als Elise Mertens und hat das dann tatsächlich verdient dann auch gezogen.
Ja, es ist ein Match, was am Ende nur 10 Punkte Unterschied hatte zwischen Halep und Mertens. Für 2 Sätze ist es durchaus durchaus wenig, dass man jetzt sagt, zwischen den beiden lagen nur 10 Punkte am Ende von 1:37. Und es war eins, was Halep besser serviert hat und besser retourniert hat. Natürlich, der Return-Teil ist keine Überraschung. Der Aufschlagspart vielleicht schon eher. Aber Mertens macht am Ende natürlich nicht genug aus ihrer Größe, was den Aufschlag angeht. Sie müsste wahrscheinlich einen Top 15, Top 10 Aufschlag auf der Tour haben. Und B, ist sie im Moment noch so eine Light-Version von jemandem wie Halep. Und man fragt sich, kann sie zum Beispiel Grundschläge entwickeln, mit denen sie eher Rallyes abschließen kann? Das ist eigentlich etwas, was ihr gelingen sollte. Und mit ihrer Athletik hat sie meiner Meinung nach Potenzial, um länger in den Top 10 zu stehen. Aber es sind halt immer noch so ein paar Sachen im Weg. Und in so einem Matchup wie gegen Halep sieht man dann, was es eben ist. Bisschen zu wenig auf dem Aufschlag, eben vielleicht der eine Gewinnschlag, mit dem sie alles zu Ende bringen kann. Aber ich glaube, sie ist eine sehr stete Arbeiterin, um das Wort nochmal rauszuholen. Und man kann davon ausgehen, dass sie noch ein paar Fortschritte in ihrer Karriere machen wird.
Elise Mertens also ausgeschieden gegen Simona Halep. Im Doppel ist sie noch weiter damit dabei mit Arina Sabalenka. Ab morgen können wir uns dann auch um die Doppel- bzw. das Mixed kümmern. Dann werden wir auch mal darüber sprechen. Das letzte Match haben wir, und das habe ich tatsächlich heute ganz, ganz wenig nur beobachtet. Da musst du mir ein bisschen aushelfen. Annette Kontaveit hat gegen Iga Świątek in 3 Sätzen gewonnen. 6-7, 7-5, 7-5. 2:42 hat das Match gedauert. Annette Kontaveit zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Sie musste letztes Jahr bei den US Open aufgeben. Ihr Coach hat hinterher gesagt, yo, sie hat dann eine Woche im Krankenhaus auch gelegen, weil es ihr wirklich gar nicht gut ging und es musste wieder von Null anfangen quasi. Und jetzt steht sie im Viertelfinale, nur 3 oder 4 Monate später. Das ist schon eine bemerkenswerte Leistung. Und Annette Kontaveit hat hier Iga Świątek vielleicht noch ein bisschen mit Erfahrung geschlagen.
Ja, Świątek hätte das in 2 Sätzen nach Hause bringen können, war im zweiten schon kurz davor, das zu gewinnen. Und dann hat Kontaveit schnell die, glaube ich, letzten 3 oder 4 Spiele des zweiten Satzes gewonnen. Und wer dann erwarten würde, okay, Kontaveit zieht das jetzt hier einfach durch, die ist die erfahrene Spielerin. Nee, nix da. Świątek blieb im Match drin. und hat es dann nochmal eng gemacht. Heute ein großer Unterschied war allerdings, dass Świątek einfach nur 49% der ersten Aufschläge reinbekommen hat. Und selbst wenn sie die reinbekam, konnte sie damit nicht so viel anfangen, wie man vielleicht erwarten würde. Und da hat Konterweit natürlich einen Vorteil. Auch jemand, die noch ein bisschen mehr aus dem Aufschlag rausholen kann, aber schon einen Schritt weiter ist als Świątek. Und trotzdem, Świątek hat sich gut verkauft. Es waren viele eher kürzere Ballwechsel dabei oder sagen wir so, es waren keine Mammut-Rallies dabei. Viel wurde schnell entschieden. Also entweder Konterweit oder Świątek ihre Gegnerin in die eine Ecke manövriert, um dann die andere offen zu machen. Und beide, Konterweit kommt eher von der, sagen wir mal, harten Konstanz. Świątek ist gerade in der Lage, über die Vorhand so ein Match zu kontrollieren. War also durchaus ansprechendes, hohes Niveau, aber man sah dann eben schon den Unterschied noch zwischen den beiden. Und man kann vermuten, dass Świątek die leicht bessere Karriere haben wird, aber Konterweit ist im Moment noch die bisschen bessere Spielerin und vielleicht auch gar nicht komplett chancenlos gegen Halep im Viertelfinale.
Oh, da bin ich sehr gespannt drauf, auf das Spiel zwischen Annette Konterweit und Simona Halep. Simona Halep, die heute zwischendurch auch so ein bisschen wieder die Grumpy Halep gegeben hat, das aber in diesem Jahr darf, weil sie gesagt hat, jedes Mal, wenn sie einen bösen Blick ihrem Coach Darren Cahill zuwirft, dann muss sie zahlen für das Bushfire Relief. Und von daher sagte sie, dann darf ich das dieses Jahr so ein bisschen machen. Die letzten beiden Male oder die ersten beiden Male, die beiden gegeneinander gespielt haben, hat Simona Halep jeweils klar gewonnen. Aber Annette Konterweit kommt hier mit einer wirklich großen Portion Selbstvertrauen in Melbourne an, beziehungsweise dann auch im Viertelfinale an. Und zu 100% überzeugend fand ich Simona Halep bislang noch nicht.
Nee, ich auch nicht. Das Ding ist, sie muss es natürlich auch nicht sein, weil sie auch weiß, wie man so ein Grand-Slam-Turnier gewinnt. Und sagen wir, sie kommt jetzt hier dann irgendwie im dritten Satz gegen Konterweit durch, kriegt vielleicht, nachdem sich Pavlochenkova und Muguruza 2,5 Stunden die Bälle um die Ohren gehauen hat, da die ein bisschen erschöpfte Gegnerin mit nur einem Tag Pause. Und dann steht sie auf einmal im Grand-Slam-Finale und Halep in einem Grand-Slam-Finale. Traut man durchaus zu, einen Grand Slam zu gewinnen. Also, es ist nicht mehr weit hier für alle Beteiligten, aber so eine ganz klare Favoritin hat sich vielleicht auf der Damenseite noch nicht herausgestellt.
Das war der Tag von heute. Wenn wir auf morgen schauen, schauen wir mit gehobener Augenbraue auf den Tag, auf das Schedule für morgen. Sofia Kenin gegen Ons Jabeur um 11 Uhr. Nicht vor 12.30 Uhr Ash Barty gegen Petra Kvitova. Dass das Match keinen Night-Session-Slot bekommen hat, ist mir tatsächlich völlig unverständlich. Nicht vor 14.30 Uhr, also 4.30 Uhr deutscher Zeit, Tennis Sandgren gegen Roger Federer und in der Night-Session Milos Raonic gegen Novak Djokovic. Jeder Tag in der Rod Laver Arena, seitdem wir angefangen haben, ist von den Damen eröffnet worden. Ash Barty gegen Petra Kvitova, ein Match, auf das ganz Tennis Australien schaut, auf das sehr, sehr viele Tennisfans schauen. 12.30 Uhr, nicht vor 12.30 Uhr australischer Zeit. Das ist, also das ist etwas, was ich nicht verstehe.
Ja, ist schon komisch. Natürlich, in Australien ist eher Ferienzeit, also es werden mehr Leute da schauen, als wenn es jetzt irgendwie im März wäre. Und ich weiß auch nicht, wer da am Ende hintersteckt. Ist die TV-Station, hat Barty darum gebeten oder keine Ahnung, was die Turnierleitung. Es ist auf jeden Fall schon erstaunlich. Am Mittwoch werden wir wahrscheinlich Ähnliches sehen. Da ist es aber dann natürlich so, dass die Damen dann am nächsten Tag zum Halbfinale antreten müssen. Das Argument zieht hier nicht. Also eine etwas schräge Geschichte, warum das so passiert ist.
Also wie gesagt, Tennis Sandgren gegen Roger Federer, die beiden Viertelfinals der Herren, dann später 4.30 Uhr und 9 Uhr deutscher Zeit Milos Raonic gegen Novak Djokovic. Danach gibt es dann noch ein Herrendoppel-Viertelfinale. Die Australier Luke Saville und Max Purcell spielen dann gegen Santiago Gonzalez und Ken Skopski. Wir haben morgen auch Damen-Doppel-Viertelfinale in der Margaret Court Arena, zum Beispiel Krejcikova, Siniakova gegen Dabrowski, Ostapenko. Ein sehr, sehr gutes Duell, wenn man auf Doppel steht. Wir haben morgen in der 1573 Arena haben wir Henry Kontinen und Jan-Lennard Struff, die nicht vor 2 Uhr deutscher Zeit gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury antreten. Und wir haben das Damen-Doppel-Viertelfinale Timea Babos, Kristina Mladenovic gegen Coco Gauff und Katie McNally, die jetzt auch schon wieder im Viertelfinale stehen und die eine bemerkenswerte Bilanz im Doppel haben.
Da wird es dann auch sehr viel Aufmerksamkeit drauf geben, weil Gauff und McNally eben seit dem letzten Sommer zusammen auf der WTA-Tour durchaus für Aufsehen Sorgen. Das ist ein sehr gutes, eingespieltes, aufeinander abgestimmtes Doppel, dem ich nicht zutraue, ehrlicherweise, Babos und Mladenovic hier zu besiegen. Aber die beiden sind wirklich sehr gut anzuschauen als Doppel. Und eine der Sachen, die da auch im Raum steht, schaffen sie es unter Umständen, sich als das amerikanische Doppel für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Und wenn ihr mehr über Olympische Spiele wissen wollt, danach haben wir heute auch Jan Lennart Struff gefragt.
Genau, da könnt ihr noch das Interview mit Jan Lennart Struff hören. Eine Meldung noch aus dem Juniorinnenwettbewerb. Alexandra Vecic hat heute die an 1 gesetzte Elsa Jacquemot aus Frankreich in knapp 3 Stunden mit 7:5, 4:6, 6:3 besiegt, war hinterher sehr glücklich und trifft jetzt auf eine Indonesierin in der dritten Runde und Priska Madlin Nugroho aus Indonesien. Sehr schön. Das werden wir dann in den nächsten Tagen noch betrachten. Wie gesagt, auch mit den Doppelwettbewerben werden wir ab morgen dann beginnen, die dann ein bisschen genauer zu beleuchten. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Rezensionen, Bewertungen auf iTunes. Folgt uns auf Instagram, Twitter und oder Facebook. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, viel Spaß und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.